60 Millionen Fußbälle produziert. Und mit diesem Funfact begrüße ich euch aus der kleineren Nationalmannschaftspause. Meine Güte, ist das schwer heute. Ich bin Darian Schmidt. Und aber ein kleines Stückchen entfernt von mir, Mike Werner. Und ich begrüße euch so 100% unterklassig. Das war ein sehr rückwärtiger Einstieg.
Ja, hallo auch von mir und Grüße in die Außenzentrale. Wir sind nämlich nicht nur europäisch, wir sind auch südamerikanisch bzw. mittelamerikanisch unterwegs. Erzähl mal ein bisschen.
Ja, eifrige Hörer des Podcasts werden das vielleicht mitbekommen haben. Ich bin ausgewandert für ein halbes Jahr und jetzt findet man sich wieder auf einer Insel in einem Internetcafé, wo hauptsächlich Spanisch gesprochen wird, ein Ventilator läuft und ich genau an der Tür sitze. Also wenn es zu Tonproblemen kommen sollte oder ihr irgendwas im Hintergrund hört, liegt es wahrscheinlich an mir. Es tut mir leid, dennoch habe ich mich versucht, mit Fußball weiterhin auseinanderzusetzen. Und es ist tatsächlich schon viel passiert. Mein Handy wurde geklaut. Ich habe es einfach im Taxi vergessen.
Ich habe es aber wieder. Das ist clever. Hörst du es wieder?
Ja, ich hab's wieder. Also, du musst dir das vorstellen, ich lande nach einem 12-Stunden-Flug. Wir steigen in ein Taxi, zahlen 50 Euro zum Hotel, fahren hin. Ich steige aus dem Taxi aus, wir gehen da zum Check-In. Ich sag hier da, also ja, Check-In-Nummer, ich will mein Handy raus und merke, ich hab's im Taxi vergessen. Dann 50 Euro nochmal wieder zurück zum Airport. Und nochmal 30 Euro wieder zurück zum Hotel. Heißt, ich habe 130 Euro an diesem Abend geschlecht. War dementsprechend sehr bedient, aber ich habe mein Handy wieder.
Da wird die Reise gleich mal 3 Wochen kürzer.
Da wird die Reise wirklich um 3 Wochen kürzer. Und gestern kam ich dann auf die Idee, mit 2 Kaltgetränken drin, einfach mal versuchen, ein paar Mexikaner einzuschulen. Das hat so semi-gut geklappt, also im Fußball natürlich. Hier gibt es, also ich bin gerade auf der Insel Heubocs. Und hier gibt es so einen schönen Betonkäfig. Und ich war nur in Adiletten da, heißt, ich habe dann barfuß gespielt. Und wenn dir so ein 1,30
Mexikaner. Grüße gehen raus. Ja. Die Grüße gehen raus.
Wenn dir so ein 1,30 Mexikaner, ich bin ja 2 Meter groß und bin überhaupt nicht an dieses Klima hier gewöhnt, um die Ohren läuft, ey, die können echt Fußball spielen. Also ich habe ein Tor geschossen. Es ging immer so, es gab 8 Teams oder so. Und es ging bis 1. Wer ein Tor schießt, dann geht das Verliererteam runter und immer so weiter. Ich habe ein Tor geschossen nach, ich glaube, einer Spiellänge von 15 Minuten. Ich war komplett im Eimer und musste danach nochmal spielen. Meine Freundin hat mir aber sehr gut zur Seite gestanden mit Bier und Zigaretten. Daher ging das schon. es macht schon Spaß, hier muss man sagen.
Das hört sich doch gut an. Bin da auch mal gespannt auf die weiteren Geschichten dann. Ich hoffe, da kommen dann einige.
Heute Abend wird wieder gespielt, aber diesmal nicht mehr Straßenschuhe an, weil nochmal barfuß kann ich nicht, glaube ich.
Ich hoffe dann heute auf einen Dreierpack von dir. Wenn schon, denn schon.
Ich hoffe ja immer, also ich habe die ganze Zeit angezeigt, ich möchte die Bälle hoch haben. Also natürlich in so einem kleinen Käfig Bälle hochspielen, das nicht so oft, aber ich bin halt ein Stoßstürmer und ich bin nicht ein Dribbelkünstler. Das lerne ich aber hier. Ich werde wiederkommen als Ibrahimovic. Ich kann dann alles.
Okay, dann ist gut. Ich habe gar nicht mal so viel zu erzählen. Habe die Länderspielpause auch mal sehr genossen. Tat auch mal wieder gut, ein bisschen Kraft aufzutanken, weil es doch sehr anstrengend ist, so auf Dauer. So jedes Zweitligaspiel zu gucken und ein Spiel immer hinterher zu fahren. Aber dazu später noch mehr. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Und wir beginnen natürlich am Freitag mit dem... Ja, ich sag mal, weniger interessanten Spiel, das soll jetzt nicht mal abwertend klingen, aber das andere war halt sehr interessant. Und wir gehen nach Nürnberg zum Club gegen die Lilien, gegen den Tabellenführer aus Darmstadt. Ja. Und ja, ich würde zusammenfassend einfach mal sagen, dass das eine sehr unglückliche Niederlage für die Nürnberger ist. Also Darmstadt hat nicht einmal aufs Tor geschossen in diesem Spiel und trotzdem 1-0 gewonnen.
Genau, also es gibt ja die Statistik Torschüsse und Schüsse aufs Tor. Torschüsse sind einfach Schüsse, die in Richtung Tor gingen, also ums Tor herum zählt auch. Schüsse aufs Tor, wie der Name schon erklärt, gehen halt aufs Tor und da hat Darmstadt wirklich 0. Und trotzdem gewinnen sie 1-0 durch ein Eigentor von Schindler in der 31. Minute. Und das ist ja eigentlich viel zu wenig für Nürnberg. Ich denke mal, ein Unentschieden, vielleicht sogar ein Sieg wär drin gewesen. Also laut Statistiken eher ein Unentschieden. Aber Darmstadt gewinnt halt auch solche Spiele auf einmal, weil halt Darmstadt ist irgendwie. Also ich weiß nicht, wie ich es anders erklären soll, aber ich habe das Gefühl, nur Darmstadt kann gerade solche Spiele gewinnen.
Das glaube ich auch. Ja, ich würde auch sagen, wer so ein Spiel gewinnt, wo eigentlich nicht viel zusammenläuft, der steigt am Ende auch auf. Und ein bisschen der Spielverlauf mal ein bisschen einrahmen. Nürnberg startet eigentlich relativ gut. Dua hat da eine Aktion, wo er Zimmermann einkaufen schickt und dann auf Tempelmann querlegt und der dann halt vorbeischießt, weil er noch schnell hat dazwischen gerätscht. Ja, Stojkovic hatte noch einen Abschluss, der vorbeigeht allerdings. Und in der 31. Minute fällt dann auch schon das 1:0 für die Gäste. Und zwar ist es Melem, der den Ball raus auf Bader legt. Und der bringt halt eine Flanke rein auf ja, Tietz. Aber Chris Schindler will halt dazwischen grätschen, will das Ganze klären und säbelt so ein bisschen über den Ball. Und der geht dann von da aus an den Innenpfosten und ja, dann am Ende halt auch ins Tor. Und wenn du halt hinten liegst gegen Darmstadt, dann ist es halt einfach brutal schwer, weil da sind sie einfach zu clever.
Ja.
Vor allem als Nürnberg, die ja jetzt auch noch Probleme haben unten drin, da ist dann nicht so die größte Spielfreude. Und ja, ich würde sagen, viel mehr gibt es auch zu dem Spiel eigentlich nicht zu sagen. Also HSV und Heidenheim kommen wir ja später noch zu, beide nur mit Unentschieden und Darmstadt hat jetzt gewonnen. Die haben da jetzt ein kleines Polster schon. Das sieht sehr gut aus jetzt. Also 5 Punkte vorm Tabellendritten, vorm HSV. Das ja bei noch 8 Spielen. Ja, so lässt sich komfortabel leben.
Würde ich auch sagen. Und dann würde ich auch fast schon komfortabel weitergehen, weil es gab halt wirklich nicht viel zu reden bei dem Spiel. Außer du hast noch etwas.
Nee, da bin ich auch durch. Beim nächsten gibt es ein bisschen mehr.
Ja, dann gehen wir zum Spiel, wo man... wenn die Spieler keine Hosen und Oberteile anhaben, auch erkennen muss, dass es der HSV ist. Ich weiß nicht, hast du die Aussage von Tim Walter mitbekommen?
Nein, den musst du mir erklären.
Also, die wurde jetzt auf Twitter, glaube ich, ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Da meinte er, man muss auch nackt erkennen können, dass die Spieler vom HSV sind. Damit meinte er einfach auf die Frage, wie er eine Spielidee installieren möchte und weißt du, so, dass die Spieler das verinnerlichen, diese Spielidee, und dass man das auch sieht, egal ob die ein HSV-Trikot anhaben oder nicht. So, und dann wurde das ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen und dann dachten halt viele, dass er halt andere Bestückungen meint, die vielleicht HSV-Gene in sich haben könnten. Das war schon,
alles klar.
War schon nicht schlecht. Tim Walter allgemein lässt das dann so ein bisschen verrückt, habe ich das Gefühl. Also der
ich kann es ja auch nochmal sagen. Ich bin nicht der größte Tim Walter-Fan.
Nee, auch nicht.
Ich weiß, also wirkt, also HSV-Fans mal weghören, aber er wirkt sehr überzeugt von sich. Also er wurde im Interview auch vorm Spiel gefragt, so über den Gegner Düsseldorf, starke Mannschaft zu Hause, ne? Besonders heimstark. Was sagt er dazu? Und er hat die ganze Frage beantwortet, ohne einmal über den Gegner zu sprechen. Denke ich mir so, ja, sag doch einfach, die haben gute Einzelspieler, sind ein gutes Team oder irgendwas in die Richtung. Und am Ende hat er wohl noch so eine Geste in Richtung
Fans gemacht.
Was, ich weiß nicht, ob es Düsseldorfer Publikum war oder irgendein Spieler oder Trainer.
Ja, ja.
Ja, einmal den sich auf den Oberarm schlagen.
Also da ist wirklich Tim Walter so.
Das ist ein Hitzkopf.
Ja, das ist wirklich ein Hitzkopf. Kommen wir aber mal in
den Heißsporn.
Würde ich sagen. Es geht in der 5. Minute schon heiß her, weil es einen Elfmeter für den HSV gibt, der meiner Meinung nach auch in Ordnung geht.
Ja.
Und den
verschiebt. Also Katterbach-Flanke.
Ja?
Also die Entstehung dazu noch. Katterbach mit der Flanke auf Glatzel und De Weis kommt ein bisschen zu spät. Ist keine gute Position. Und er latscht da, was heißt er latscht ihn um, er trifft halt Glatzel von hinten und dann, ja, ist zu Recht Elfer.
Ja. Und den verschießt Lars Lobenes, ist aber im Nachschuss dann da. Und, also ist jetzt nicht, war halt ein schlecht geschossener Elfer, muss man sagen. Mit nicht viel Druck. Nicht ganz ins Eck. Gut gehalten von Kastmeier. Ich muss auch sagen, du hast ja die Elfer-Änderung wahrscheinlich auch mitbekommen, ne? Für die
Welch, ach so,
Torhüter.
für die Teuter, ja, habe ich mit, hast du mir geschickt.
Ja, und ich muss sagen, dass ich, also demnächst gibt es Elfer ohne Torwart. Also, weiß ich nicht, es macht ja keinen Sinn mehr. Ein Torwart darf sich, also das Ding 11 Meter ist ja immer schon pro Schützen. Und der Torwart muss sich jetzt noch mehr so verhalten, dass der Schütze treffen kann. Also ich finde das so dämlich und kontraproduktiv irgendwie. Keine Ahnung, ich würde auch nicht diesen Nachschuss erlauben, egal ob der jetzt an Pfosten geht oder ob in den Torwart hält. Ich würde diesen Nachschuss einfach nicht erlauben. Wie beim Freiwurf, wenn du verwirfst, dann hast du keine andere Chance mehr.
Naja, aber ich, ja gut, den würde ich noch geben, aber ich würde dem Torwart ein bisschen mehr Freiheit geben, dass er einfach eine gewisse Linie hat, sei es der 5-Meter-Raum oder so, wo er sich halt aufhalten darf und da ein bisschen mehr Spielraum, weil du hast ja eigentlich als Torwart überhaupt keinen, siehst ja überhaupt kein Land, wenn du nicht
Ja.
spekulierst.
Und jetzt darfst du ja nicht mal mehr irgendwie den Pfosten berühren oder so. Oder die Latte. Also wenn ich einen Elfer gegen mich habe, dann haue ich ganz gerne mal gegen die Latte. Einfach um ein bisschen Lärm zu machen oder was weiß ich. Und nicht mal das darf man mehr machen. Man darf einfach nur noch gerade auf der Linie stehen und dann in eine Ecke springen. Also weiß nicht,
Ich
noch
verstehe es
einfacher
eh
kann
nicht,
man es dem Schütz nicht machen.
ich verstehe es eh nicht, warum man immer alles ändern muss. Weil ich verstehe es einfach nicht, weil der Sport ist ja eigentlich so gut, wie er ist. Oder, nee, so gut, wie er ist er nicht, da kommen wir später auch noch drauf, aber
Ja.
an sich war es ein schönes Spiel. Man muss es nicht grundlegend ändern mit, in allen Facetten.
Eben.
Kommen wir mal weiter. Düsseldorf reagiert gut darauf, sind aktiv und in der 21. Minute gibt es dann den Ausgleich durch einen Standard. Und zwar Felix Klaus bringt die Ecke rein. Allgemein für mich möchte ich hier nochmal ein Lob aussprechen. Für mich der beste Düsseldorfer in dem Spiel. Und der Ball kommt wirklich perfekt auf Kovnatskis Kopf. Und ja, der Ball ist dann halt drin zum 1-1. Man hat da ganz klar gesehen, was die Schwächen der Raumdeckung sind. Und zwar, wenn der Stürmer aus der Tiefe kommt oder aus dem Rückraum kommt und halt keinen direkten Mann hat und zwischen zwei Spielern hochgeht, da siehst du halt einfach schlecht aus als Raumdeckung.
Ich finde, das Thema Deckung und Raumverteidigung sieht man auch sehr, sehr gut beim 2 zu 1, was dann 7 Minuten später fällt. Weil der HSV hat ja relativ forsches draufgehen vorne, aber die stehen so offen. Also man hat es ja gesehen, ein langer Ball, Henning verlängert den natürlich überragend. Aber dann, Klaus ist alleine vom Torwart und drei Hamburger laufen hinterher. So, das
Ja.
sind halt Fehler, die man irgendwie abstellen muss. Natürlich HSV ungewohnt in der Dreierkette aufgelaufen. Vielleicht hat das natürlich auch noch beigetragen. Aber dennoch darf
Ja, die haben
man
ja
da nicht so
allgemein,
spielen.
ja, allgemein fehlt ja noch Schonlau, Kapitän, wichtiger,
Ja.
also übertrieben wichtiger Spieler für die Hamburger. Das merkt man natürlich, aber klar, ist so einfach. Du hast die erste Pressinglinie überspielt und dann ist es auch nicht mehr schwer, da noch den Rest da auszuspielen, die restlichen drei Gegenspieler. Und ja, also ist nicht unverdient, dass das 2-1, aber ja, ist halt auch effektiv von Düsseldorf einfach schon, das Spiel so schnell zu drehen. Das war es auch eigentlich so prinzipiell mit der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit geht dann gut weiter für die Düsseldorfer. Also Boettger mit einem Ballgewinn und einem Umschaltmoment auf Hennings, der dann auf Klaus weiterleitet und der dann eine Chance hat. Danach gab es noch eine Chance, eine Szene, über die ich noch mit dir reden will, und zwar Karbovnik mit einer Flanke auf Hennings. Der wird von Katterbach gestoßen. So.
Ja.
Jetzt meldet sich der Videobeweis da nicht und es gibt keinen Elfmeter. Hast du die Szene vor Augen?
Nicht ganz, aber ist das so ähnlich wie Nürnberg, Darmstadt gewesen? Gestoßen? Da war ja
Nee,
auch
das war, also
irgendwo
es war, also der, also Hennings steht näher zum Ball, also es steht
ein.
vor Katterbach und Katterbach stößt ihn so ein bisschen in den Rücken und dadurch fliegt Hennings ein Stück nach vorne und kann halt keinen Kopfball mehr setzen. Wo
Okay.
ich sage, das ist einfach faul. Also im Mittelfeld pfeift er das 10 von 10 Mal ab und es ist faul. Beziehungsweise er muss es sich zumindest angucken.
Ja, die Problematik mit dem Angucken, die kriegen wir, denke ich mal, später auch nochmal. Allgemein, der Videoassistent hat sich auch hier wieder, also allgemein in dem Spieltag jetzt, keine großen Freunde gemacht. Und ich weiß es nicht. Es ist immer das gleiche Thema, wir drehen uns da im Kreis und
Das kann es ja nicht
also,
sein.
nee, ja, irgendwie muss der verbessert werden, keiner weiß wie. Abschaffen, weiß nicht, ich
Abschaffen.
war am Anfang, ich muss echt sagen, ich war am Anfang überzeugt von dem Video Assistant. Ich fand, ist eine sehr gute Erneuerung fürs Spiel gewesen, aber wenn man sowas sieht, dann hat man schon keine Lust mehr darauf. Und Clara hatte wahrscheinlich auch keine Lust mehr darauf, immer hinten zu stehen und dachte, ich möchte auch mal ein Tor schießen. Leider hatte das Falsche getroffen, um jetzt einfach mal ein bisschen hier Tempo reinzukriegen. Und macht ein Eigentor. Wunderschönes Eigentor, muss man dazu sagen. Über Lutz Kastenmeier. Und dann steht 2-2. Und das geht auch in Ordnung, finde ich.
Ja, ist nicht unverdient. Hamburg natürlich, zweite Halbzeit dann ein bisschen aktiver. Also sie haben ja generell viel Ballbesitz und ja, spielerische Klasse. Das sieht man auch beim 2-2, wo Glatzel den Ball da weiterleitet in so einem Drehpass auf Kittel. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist schon echt gut. Und ja, dann geht es so ein bisschen hin und her. Das war allgemein ein gutes Spiel, weil beide auf Sieg gegangen sind. Beide noch mit Chancen, aber nichts mehr, was noch irgendwie zählbar wäre. Und am Ende holt sich Montero noch seine Ampelkarte ab, die er sich in jedem Spiel abholt fast.
Ich wollte gerade sagen, seine alltägliche Ampelkarte.
Zweite im dritten Spiel und die ist auch absolut verdient. Sorry.
Ja.
Ich kann ihn da nicht so wegflexen in der Mittellinie, im Vollsprint. Also, ob er ihn da trifft oder nicht, ist völlig egal. Er muss da hochspringen, sonst spielt er kein Fußball mehr dieses Jahr.
Ich weiß noch nicht, was Montero sich da manchmal denkt. Also, jetzt hat er ja zwei rote Karten bekommen und die waren beide komplett vermeidbar. Also immer irgendwelche dämlichen gelben Karten schon abgeholt und dann mit einer roten Karte einfach komplett provoziert. Und ja, weiß er nicht. Ich
Ja.
finde, eine rote Karte provozieren wäre ein sehr gutes Stichwort für das nächste Spiel. Wenn wir
Ja, ich
das
habe noch,
Spiel haben.
ich will noch abrunden. Beim HSV ist jetzt ein bisschen der Wurm drin. Also sie haben jetzt dreimal nicht gewonnen. Dazu noch die Vuskovic-Thematik. Da jetzt ins Detail zu gehen, würde den Rahmen hier sprengen. Es wird nicht ruhig. Und für Düsseldorf ist es aber auch zu, hier, wie heißt der Spruch? Jetzt muss ich überlegen, zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Genau das ist es. Es bringt für Düsseldorf nicht wirklich was. Der Zug nach oben ist, ja, der ist abgefahren. Da glaube ich nicht mehr dran. Und ja, damit können wir auch weitergehen zum Stadtnachbarn, würde ich sagen, von den der Hamburger. Und zwar zu St. Pauli gegen Regensburg auf dem Samstag.
Alles klar. Gehen wir zum Samstag und Pauli gewinnt per Eigentor. Also es wird als Eigentor gewertet, aber manche sagen auch, Foley war als letztes dran. Ich weiß es nicht, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe es mir angeguckt, ich habe es nicht gesehen. Man muss aber sagen, Regensburg macht eine richtig gute Partie. Hätten sich auch belohnen können. Tun es aber nicht. Und dann verlieren sie wegen so einem Eigentor.
Ja,
Was
ist
ist,
natürlich.
ja, das ist wirklich, ich weiß nicht, also der Sportshow-Kommentator meinte, das war Urbigs Fehler. Ich würde da eher Breitkreuz den Fehler geben, weil wenn Urbig rauskommt, und der hätte ihn ja erwischt, und er hat, denke ich mal, irgendwas geschrien, Torwart oder ich oder was weiß ich, dass Breitkreuz dahin geht, ich wäre stinksauer als Torwart, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ist halt
Weil,
absolut vermeidbar.
eben.
Ich muss aber auch sagen, also ja, Regensburg macht ein sehr gutes Auswärtsspiel und lässt wenig zu. Und dann müssen wir auch hier wieder über den Videobeweis reden. Und zwar noch in der ersten Halbzeit, noch vorm 1-0 der St. Paulianer. Singh im Zweikampf, im Strafraum, geht zu Boden und der Schiri gibt Gelb wegen Schwalbe. Und das ist ja schon relativ selten, dass es Gelb wegen einer Schwalbe gibt. Aber wenn du die Wiederholung dann siehst, ich weiß gar nicht welch, ich glaube, hier Irvine war es, oder? Der da, also so klar Singh unten am Fuß trifft und auch jetzt nicht harmlos, relativ deutlich, tritt nach dem Ball, trifft den Gegner und der geht halt zu Boden. Es gibt keinen Elfer, es gibt keinen Videobeweis, also die Szene wird sich nicht mehr angeguckt. Ich verstehe es nicht.
Ich fand auch gerade deine Aussage, Zweikampf gerade sehr schön umschrieben, weil es ist einfach kein Zweikampf, sondern Irvine tritt da einfach rein. Also er hakt da rein wie in ein Blumenbeet. Und wirklich, dass sich das nicht angeguckt wird, weil erstmal der Videoassistent soll immer nur eingreifen, wenn es eine klare Fehlentscheidung gibt. Und eine Schwalbe, die keine war, nicht als klare Fehlentscheidung zu werten, finde ich absolut absurd.
Na gut, da hat er keinen Einfluss drauf. Also da ist ja Rot oder Elfmeter oder Tor. Aber hier geht es ja um
Ja,
Elfmeter, ganz klar.
eben.
Also, ich weiß nicht, also, das ist jetzt das zweite Spiel. Wir haben noch ein Spiel gleich drin, wo genau die gleiche Thematik wieder stattfindet. Es nervt mich einfach nur, die sollen das Ding abschaffen. Da ist keine Linie drin, wenn es wenigstens einheitlich wäre, aber es ist es ja nicht. Ich habe das Gefühl, die machen das mal, wenn sie Lust haben. Wenn die Sonne richtig steht oder so. Keine Ahnung,
Hätte ich auch
was da die
gedacht.
Kriterien sind.
Ich habe das Gefühl, der Kölner Keller ist wie so ein Partykeller. Oder manchmal machen sie einfach so, wenn sie Lust haben. Weißt du, wie Dart spielen. Weißt du, manchmal hast du Lust, wirfst ein bisschen Dart und dann passt das auch wieder. Ich
Manchmal
weiß
kommen
nicht, was
so,
sie da feiern. Wirklich.
manchmal kommen sie aus Versehen auf den Knopf und dann sind sie halt in der Leitung. Dann suchen sie halt
Ja,
irgendwas.
da müssen sie schnell wieder alle hinsetzen. Scheiße, Jungs.
Ja. Der Rest ist auch vom Spiel relativ schnell erzählt. Also Ringsburg noch mit ein, zwei Chancen. Noch eine hundertprozentige für Idrisi, wo Vasil einen Fehlpass spielt, das aber ausbügelt. Und letztendlich, ja, ist es halt St. Pauli, die gerade einen Lauf haben. Neunte Sieg in Folge. Und für die, also die könnten jetzt noch richtig ranrutschen. Dadurch, dass Hamburg, der HSV ja wieder nicht gewonnen hat, sind es nur noch 6 Punkte. Und sie haben ja noch das Derby gegen den HSV, was ja auch relativ bald stattfindet.
Stell dir vor, der HSV wird wieder Vierter und Pauli gewinnt einfach 17 Spiele oder so.
Ja,
Das
also
wäre einfach knapp.
das nächste Spiel ist die Heidenheimer, die ja immer Samstagabend spielen gegen St. Pauli. Danach die Woche kommt ja Eintracht Braunschweig und danach die Woche müsste ja schon das Hamburg Derby stattfinden, wenn ich mich
Also
nicht irre.
kurz gesagt, Paulis Siegesserie reicht nach 10 Spielen. Ich finde 10 ist auch gar nicht schlecht. Hört sich gut an. Aber schade für die St. Paulianer. Nee, aber ja, schnell erzählt, ich
Kann
fand es
ich
auch.
reißen, ich bin vor Ort. Wir gewinnen kein Auswärtsspiel, wenn ich da bin.
Und für Regensburg geht es zu Hause gegen Magdeburg weiter und dann auswärts gegen Fürth. Ich sag mal so, wenn man da unten raus will, muss man eigentlich 4 Punkte holen, am besten natürlich 6. Aber ich sehe noch nicht, wie es gegen
Als
Magdeburg klappen soll. Um ehrlich
zumindest
zu sein.
drei. Sie brauchen zumindest einen Sieg aus den zwei
Ja.
Spielen, damit sie so Schritt halten, sage ich mal. Aber Befreiungsschlag gibt es nur bei 4 oder mehr Punkten. Wird halt
Ja.
schwer. Und damit haken wir das Spiel jetzt auch ab. Und wir gehen nach Hannover erstmal, würde ich sagen, gegen Sandhausen.
Ja.
Ja, der Derby-Verlierer zu Hause gegen den Tabellenletzten. Es war Krisenstimmung. Es
Findet
gab einen
man nach.
Stimmungsboykott. Natürlich, Stimmungsboykott der aktiven Fanszene, ja, möchte ich gar nicht kommentieren. Und ja, es geht schlecht los. Börner mit dem Ballverlust, Julian Börner, und Kerem Calhanoglu, ja, schießt knapp vorbei. Das war schon der erste Warnschuss und der zweite sollte dann auch reingehen. Ja, Franck Ewina, Zweikampfsieger gegen Krainz, auch wieder, es passt ins Bild, dass es Ewina ist, der ausgeliehen ist von Hannover an Sandhausen. Und der auf Christian Kinsombi, der dann flach unten links einschiebt, keine Chance für Zieler und ja, steht 0-1. Stimmung, also absolut am Boden.
Ja. Ich war ein bisschen hin und her gerissen beim Spiel, weil natürlich als, ich sag mal, als Fan vom Feindesland gucke ich mir natürlich Hannover verlieren zu sehen gerne an, aber natürlich auch aus eigenem Interesse möchte ich auch Sandhausen verlieren, deswegen war ich sehr hin und her gerissen. Aber ich hätte gerne gesehen, was passiert wäre, wenn Hannover verloren hätte. Tun sie aber nicht, weil Bayern in der 50. plus 2 ausgleicht nach einem Freistoß von Köln, der so ein bisschen durch den Strafraum trudelt, den man bestimmt irgendwie hätte vorher klären können, bin ich der Meinung. Aber man muss sagen, bis zu diesem Tor war Sandhausen die klar bessere Mannschaft und nach dem Tor ist Sandhausen abgemeldet.
Ja, würde ich zustimmen. Also Hannover hat Glück, dass sie da noch das 1-1 machen zur Pause, dass das noch ein bisschen gutes Gefühl gibt. Und zweite Halbzeit, ja, sind sie die bessere Mannschaft. Also Teuchert gleich zu Beginn trifft den Außenpfosten außer Drehung. Allgemein Teuchert ist für mich der beste Hannoveraner, also auch schon auf die Saison gesehen. Gut,
Ich
Zieler können wir
sag,
noch mit reinnehmen, aber.
ich finde Derrick Köhn auch richtig stark. Der ist ja auch bei jetzt ein paar Erstligisten auf dem Zettel. Ich verstehe aber nicht, der hat, glaube ich, nicht so das Standing bei Hannover. Also die sind, ich weiß nicht, so aus Hannover Kreisen, die sind vielleicht, glaube ich, nicht ganz überzeugt von ihm. Kam
Kann
mir
ich
so vor. Aber ich kann es mir
nicht
nicht
so viel zu sagen.
vorstellen.
Aber der ist doch relativ. Ist er noch jung? Ist er Talent? Ich weiß es gar
Ja,
nicht.
23, 24, so gerade aus dem Talent, glaube ich, raus.
Ja, aber das ist noch ein gutes Alter. Da ist noch Potenzial.
Ja, eben, aber er steht jetzt bei 3 Toren, 5 Vorlagen als Linksverteidiger. Das ist schon eine Ansage, sag ich mal.
Ja, gut. Hat sich für Höheres empfohlen, dann meiner Meinung nach.
Ja.
Ja, für Höheres empfehlen tut sich auch weiterhin Cedric Teuchert, der dann das 2:1 vorbereitet
Auf
auf
Derrick
Derrick
Köhn.
Köhn und der dann einschiebt. Und ja, Sandhausen hat nicht mehr viel entgegenzusetzen. Schaub hat noch eine Doppelchance in der 78. einen Kopfball, der erst an Pfosten geht, von da aus wieder auf seinen Kopf zurückprallt und dann halt irgendwie ins Austrudelt.
Das wäre ein
Und
schönes Tor geworden.
ja, muss ich auch sagen, schön Doppelpass mit dem Pfosten. Und 88. Minute dann die Entscheidung, das 3:1 Bayer Flanke, die nicht geklärt wird irgendwie und dann bei Luis Schaub landet. Und da hast du es gesehen, mit dem ganzen Frust der letzten Wochen haut er das Ding rein zum 3:1.
Ja, ich habe auch geschrieben, der nimmt das Ding voll Risiko. Entweder er haut das Ding aus dem Niedersachsenstadion oder halt genauso rein. Und ja, der Sieg geht in Ordnung. Muss man jetzt natürlich gucken, ob sie sich jetzt aus der Krise befreien können, weil das nächste Spiel ist halt gegen Hamburg auswärts und danach kommt Heidenheim. Also, ja,
Knackig.
das ist, ja, man hätte sich keinen schlechteren Zeitpunkt aussuchen können, um jetzt wieder zu punkten.
Ja, wobei, wenn sie das Spiel hier nicht
Ja,
gewinnen und dann die
dann.
nächsten beiden eventuell auch nicht gewinnen, dann hast du richtig Probleme.
Da hat sich
Weil
Lasson
dann
nochmal
bist
2
du.
Spiele verschafft.
Ja, weil danach, sonst bist du unten drin. Ja. Gehen wir schon zu einer Mannschaft, die auch unten drin steht?
Wir zu einer Mannschaft, wo ich nicht verstanden habe, wie das Ding nicht verloren gehen konnte.
Ja,
Und
ich würde sagen, wir gehen dahin.
ja, wir sprechen natürlich vom glorreichen Braunschweiger Turn- und Sportverein gegen den Karlsruher SC. Karlsruhe im Vorhinein mit einer Choreo, die ganz nett war.
Die war gut,
Und
hat mir richtig gut gefallen.
ja, und Braunschweig spielt Braunschweig-Sachen, nämlich 100 Pässe, 50% Passquote und gehen aber in der 4. Minute 1-0 in Führung durch Leon Lauberbach.
Ja,
Ein
das war so ein
Einwurf.
Tor.
Ja.
Ich war ja vor Ort, das Tor, da musstest du erstmal eine Sekunde verdauen, dass der Ball drin ist und dann konntest du erst jubeln. Man hat das so spät gesehen, dass der Ball da im Tor ist, weil es auch einfach komisch war aus der Position.
Ich hab ja im Fernsehen geguckt und selbst ich habe das nicht gesehen. Er hat draufgeschlagen und dann ist da schade vorbeigegangen. Dann hat er aber gejubelt. Dann war ich selber gefordert und habe da so ganz komisch halb gejubelt, so als wenn der VAR ein Tor gibt. Das war schon komisch. Und ja, ich meine, 3. Minute, 1-0, hört sich ganz gut an. Danach spielt Braunschweig nicht mehr mit.
Nö. Wir haben das Fußballspiel komplett eingestellt. Ich hatte zu jedem Zeitpunkt, also die ganzen 90 Minuten, das Gefühl, Karlsruhe trifft hier gleich. Die haben uns am Strafraum eingeschnürt. Komplett. Also wirklich. Also Kaufmann hatte die erste Karlsruher Chance nach einer Flanke von Nebel, die Fesic dann gut entschärft, also den Kopfball. Und danach in einer Tour gab es Angriffe des KSC über außen durch die Mitte. Es war relativ egal, sie sind relativ kontaktlos bis zum 16er gekommen und dort hat sich dann irgendwie jeder und alles in den Ball reingeworfen. Und ja, dann sollte eine halbe Stunde von uns nichts mehr passieren und dann der nächste Konter. Nach einer Ecke von Karlsruhe kommt der Ball zu Ferrei und der steckt durch auf Kaufmann, der frei durch ist und dann merkst du, auf einmal fängt der Kopf an zu arbeiten. Er könnte ihn an Gersbeck vorbeischieben oder ihn umspielen, was er auch tun will, bleibt an Gersbeck hängen und wird dann umgerannt und kriegt einen Offensivfoul gegen sich.
Ja, das.
Für Also für mich ist das kein Offensivfoul, das ist wenn Foul von dem Karlsruher, aber.
Ja, aber für mich ist es auch zu wenig für einen Elfer, muss ich sagen.
Ja, das.
Aber den muss er, also der Kaufmann aus der Hinrunde hätte ihn einfach locker vorbeigeschoben, aber seit der Rückrunde ist er ein Schatten seiner selbst. Nicht mehr präsent, nicht mehr abschlussstark und da hat man richtig gemerkt, dass es rattert und rattert, aber es wäre, ich meine, es wäre auch nicht verdient gewesen. Weil es war letztendlich der einzige Angriff, der Braunschweig noch hatte. Und danach ist nichts mehr passiert. Also gucken wir uns mal die XG der zweiten Halbzeit an. Das war 0,05. Ja, also, ja. Schon nicht schlecht. Und dann nach wirklich Bombardieren des Braunschweiger Tores und einer unnötigen gelben Karte in der 61. Minute von Jasmin Cesic wegen Zeitspiel, die er seit der dritten Minute gefühlt gefordert hat, kommt es dann zum absolut verdienten 1:1 durch Jensen. Und im Nachhinein beschwert sich Jasmin Cesic über ein verdientes 1:1 so stark, dass er dann eine rote Karte kriegt als Captain.
Als 36-jähriger Captain mit 8000 Profispielen.
Ja.
Fällt mir auch wenig zu ein. Also geht absolut in Ordnung. Also im Block haben sich einige drüber aufgeregt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es verstanden. Ich hatte auch schon Angst beim Abstoß. Also nachdem Fesic gelb bekommen hat, beim nächsten Abstoß hat er auch wieder so lang gewartet. Ich hatte echt Angst, dass er jetzt schon fliegt. Ja, hat uns 20 Minuten nochmal richtig zittern lassen. Also da
Ja,
war
muss
wirklich.
sein.
Also Hoffmann kam rein, kalt natürlich, ist einmal unter einer Flanke durch und ein Abschlag war nicht so ganz ideal, aber sonst war es ganz okay. Da haben wir noch
Ich
ein,
wollte
zwei
auch,
gehalten.
also ich meine, wir hatten jetzt deine Eigengeschichte hier dazu. Wir hatten ein Testspiel und ich bin in der zweiten Halbzeit reingekommen, oder zur Halbzeit. Also ich konnte mich diese 15 Minuten noch warm machen und trotzdem war ich extrem kalt und einfach nicht im Spiel. Das ist echt krass. Und wenn er einfach wirklich komplett kalt in der 70. Minute reinkommt, da ist das absolut nachvollziehbar, finde ich. Also ich hätte auch, wenn der da einen Fehler gemacht hätte, das wäre für mich Jasmin Fehler gewesen und nicht Hoffmanns. Weil Fesic gibt uns dann Wehrdienst auf. Und geht duschen, weil er weiß nicht, vielleicht noch zum Geburtstag seiner Tochter möchte.
Ja, also da erwarte ich auch mehr von einem Kapitän, der so erfahren ist.
Ja.
Ja, jetzt ist natürlich die Chance für Hoffmann. Wir haben noch ein anderes Thema. Haben wir schon über Videobeweis geredet, diese Folge?
Ich glaube noch nicht, ich glaube, es wird so langsam Zeit, ja.
Ja, dann führe ich mal ein. Zweite Halbzeit, ich glaube so 60. Minute rum. Henning mit dem Ballgewinn gegen den Karlsruher. Er läuft auf Gersbeck zu. Gersbeck hält das Ding, der Ball prallt zu Multhaupt, der den Ball einmal mitnimmt und abschließt zum 2-0. Ekstase im Gästeblock. Ich konnte mein Glück kaum fassen. Endlich ein Auswärtssieg.
Ich
Nein,
auch.
die Freunde aus Köln melden sich mal wieder. Und das war wirklich vorm Block der Zweikampf. Und das sah schon echt nicht aus wie ein Foul. Das sah schon echt nach nichts aus. Und es war auch nichts. Also der Karlsruher tritt
Muss man
Henning in die
sagen,
Wade.
ja.
Oder was heißt er tritt? Er berührt Henning an der Wade, fällt dadurch hin. Henning hat keine Bewegung zum Gegner gemacht, keine Ausholbewegung, hat ihn nicht am Bein irgendwie, er hat nichts initiiert und bekommt das Foul angehangen. Es ist
Ja,
das, es wäre das 2-0 gewesen, es wäre vielleicht nicht die Entscheidung, aber es wäre ein großer Schritt dahin gewesen. Und ich muss auch
dazu,
sagen,
ja, mach du erstmal fertig.
mein Gedanke dazu ist, es häuft sich langsam. Vielleicht sehe ich das auch nur aus einer Fanbrille. Aber Karlsruhe jetzt hier, das ist eine Aktion. Sag mal, dadurch gehen uns 2 Punkte verloren. Dann hatten wir das Heimspiel gegen Kiel, wo vor dem Kieler 1-0 oder 2-0 Winzheimer klar gefoult wird. Es gibt keinen Videobeweis. Dann spielen wir das Spiel vielleicht unentschieden. In Darmstadt hatten wir eine Aktion, wo ich sage, ja, mutig das Tor oder den Elfer zurückzunehmen. Und da gewinnst du dann auch vielleicht. Also dir fehlen so 3 bis 6 Punkte. Ungefähr 3 bis 5 Punkte jetzt einfach durch Videobeweisentscheidungen, die absolut strittig sind. Und das geht mir so auf den Sack.
Da stimme ich dir so weit gehen zu. Ja, also natürlich gucken wir in einer gewissen Fanbrille drauf, weil wir auch manche Spiele einfach nicht so präsent haben wie unsere. Also ich glaube schon, dass Zum Beispiel Hannover hatte jetzt am Anfang 23 eine Phase, wo ich glaube, wenn vier Tore oder so abgepfiffen wurden von denen wegen
Nein,
Videobeweis.
ich
Das
will
war
nicht sagen,
also,
dass das,
ja,
dass
klar,
ich will.
klar. Ich verstehe schon. Aber es ist echt krass, dass sowas abgepfiffen wird. Vor allem angenommen, Henning fällt bei diesem Zweikampf. Dann gibt es 10 von 10 Tagen dort einen Freistoß. Henning macht aber das einzig Richtige, bleibt griffig, bleibt stehen, spielt den pa nee, schießt, spielt, nee, schießt, schießt und kriegt deswegen, also ich verstehe es nicht, das ist ja, du bestrafst einen Spieler, weil er Fußball spielt und nicht sich wie Neymar dreimal über den Boden rollen lässt.
Ja, ich weiß auch nicht, demnächst können wir zum Hallenheimer gehen und ja, kontaktlos spielen. Also ich will auch nicht sagen, dass das hier, dass explizit gegen Eintracht gepfiffen wird. Das zieht sich durch, da kannst du bei jeder Mannschaft 3, 4 Szenen pro Saison rausholen und sagen, was war das denn? Regensburg jetzt bestes Beispiel, Düsseldorf jetzt gegen den HSV, aber es sind zu viele. Es sind einfach zu viele. Also wenn der Schiri das im Spiel nicht sieht, dann kann ich damit leben. Aber wenn da 3 Leute auf 5 Bildschirme gucken mit 28 Kameras und 3 Super-Slow-Mos und die sehen es immer noch nicht, dann tut's
Ich
mir leid,
verstehe,
dann.
da muss ich, also das ist wirklich eine krasse VAR-Folge, aber ich muss auch sagen, diese Super-Slow-Mos, da sieht jeder Zweikampf sieht aus, als hätte er da irgendwie einen Genickbruch erlitten oder so. Also diese
Das
Super-Slow-Mos
stimmt.
bringen dir nichts. Du kannst vielleicht einen Kontakt dadurch sehen, aber spiel das nicht die ganze Zeit vor und zurück ab und guck dir diesen Zweikampf an, weil dann sieht es immer krass aus.
Absolut, so ein Kontakt sieht halt einfach brutal aus, wenn du noch siehst, wie die Wade sich bewegt, wenn sie getroffen wird. Also,
Ja, eben.
ach, keine Ahnung. Aber man muss aber sagen, ich habe noch ein paar Statistiken rausgeschrieben für das Spiel. Also wir können uns schon glücklich schätzen, da einen Punkt mitzunehmen.
Nee,
23%
natürlich, natürlich.
Ballbesitz, 50% Passquote finde ich überragend und 13 zu 1 Ecken finde ich auch gut. Das sind meine Highlight-Statistiken. Und 1,88 zu 0,28 XG, also.
Guck mal,
Ja,
hier gibt es
Karlsruhe hätte auch.
Einwürfe. Auf Fortnite gibt es Einwürfe. 23 zu 12 Einwürfe für den KSC.
Der
Das
KSC
ist heftig.
hätte auch 4-1 gewinnen können. Haben sie aber nicht. Von daher ist das für uns ein guter
Das
Punkt.
Braunschweiger Bollwerk. Damit würde ich sagen, vom Bollwerk kommen wir zum Bettenwerk. Wenn du d'accord bist.
Bin d'accord.
Sehr gut. Die erste Halbzeit zwischen der Lautern und Heidenheim ist ja
Schnell erzählt.
schneller als steht, deswegen kommen wir direkt in die zweite Halbzeit, würde ich sagen. 53. Minute, es geht heiß her und Kleindienst macht, was ein Kleindienst nun mal macht. Einen Kontakt kennt er, macht er, kann er.
Kleindienst hat
Ich.
genau 2 Arten von Toren. Einmal Kopfball und einmal diese komischen Schüsse aus 20 Metern, die dann irgendwie flach unten einschlagen.
Ja, da muss man aber sagen,
Absolutes.
ich glaube, du kannst dir jedes Kleindienst-Tor angucken, die Saison. Der hat nie mehr als einen Kontakt. Ich glaube wirklich nicht.
Der Typ, also egal ob Heidenheim aufsteigt oder nicht, Kleindienst geht auf jeden Fall in die erste Liga
Ja.
nächstes Jahr. Der hat jetzt in 24 Spielen 25 Scorer gemacht. Also, ja, was willst du denn da noch erwarten von einem Stürmer? Der ist einfach kalt vorm Tor, er macht die Dinger. Nächstes Jahr erste
Ja.
Liga, sage ich.
Dann ist Heinheim überlegen und kommt dann durch ein absolutes Traumtor von Pick zum ja, schon verdienten 2 zu 0, 0 zu 2, der 75. Spielminute. Ich hätte fast gesagt, Lute steht vielleicht ein Stück weit draußen, kann aber auch nicht mit diesem Schuss rechnen. Also ich würde der Lute jetzt keinen Fehler anstreichen, aber das ist einfach ein überragender Schuss von Pick.
Ich würde auch sagen, einfach mal den Stürmer loben,
Jo.
den Angreifer und Fehler würde ich da auch nicht sehen. Also dann das 2-0 und es sieht alles nach einem Auswärtssieg für Heidenheim aus. Und in
Und
der
der Gegner liefert
92.
wieder.
bekommt dann noch Kühlwetter einen Elfmeter zugesprochen, nachdem er von Tomiak gefoult wird. Kleindienst verschießt den Elfer allerdings und sollte ja eigentlich kein Problem sein, weil du führst ja 2-0 in der Nachspielzeit. Und ja, nichts da. Weil Lautern macht irgendwie, weiß ich, fange auf einmal an aufzudrehen. 94. Minute, Nicolas Depreville kriegt den Ball am 16er und hat ganz schön viel Platz und schweißt das Ding komplett in den Knick. Sehr schönes Tor und ist der Anschluss.
Aber ich finde, man hatte nicht das Gefühl, also an der allgemeinen Stimmungslage hatte man jetzt nicht das Gefühl, die kommen hier nochmal zurück. Finde ich
Es
persönlich.
waren.
Aber das
Es
2 zu 2 in der 90. plus 5, habe ich mir aufgeschrieben, das war ein Tor des Lebens. Wenn du es dir anguckst, jeden Zweikampf, den FCK bei diesem Tor führt, jede Station, die sind einen Schritt schneller. Die wollen das mehr. Die sind wirklich heiß darauf, die 2 zu 2 zu machen. Und Hercher dann nach Vorarbeit und reingegebener Flanke alleine vor Müller kneift den rein und der Betze steht Kopf.
Ich muss auch sagen, das macht, also es ist eine Co-Produktion der beiden Innenverteidiger. Tomiak bringt die Flanke und Kevin Kraus legt den Ball ab. Also da waren die beiden Innenverteidiger mit beteiligt. Und für Heidenheim ist es der nächste ärgerliche Sieg, den sie wegwerfen. Also der ärgerliche Punkt jetzt. Sie haben ja gegen den HSV schon 3-0 weggeworfen, jetzt das 2-0. Da fehlen jetzt echt 4 Punkte. Es kann richtig bitter werden am Ende und ja, Lautern hat jetzt das Saisonziel erreicht. Glückwunsch dahin. 40-Punkte-Marke und das ist auch absolut verdient. Nächstes Jahr wieder in Liga 2. Und von den Statistiken her ist das 2-2 auch in Ordnung. Also klar hätte Heidenheim das Ding gewinnen müssen aufgrund der späten Führung, aber ja, von den Statistiken her kam das nicht vom nirgendwo aus dem Nichts.
Würde ich auch sagen, was wir gerade im Vorhinein vergessen haben. Wir sind ja eigentlich gerade in der Mitte des Podcasts angekommen und es ist jetzt eigentlich Werbung in eigener Sache wieder angesagt. Wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann lasst gerne eine Bewertung auf Spotify da. Wir sind auf Instagram 100% unterklassig, Prozent ausgeschrieben und auf Twitter 100 unterklassig vertreten. Schreibt uns da gerne Themenwünsche, Meinungen zum VAR. Warum Hannover im 2-4-8-3 auflaufen sollte oder was weiß ich. Lasst gerne da eure Gedanken da und wir werden darauf eingehen. Hast du noch was
Zur Werbung nicht mehr und zum Spiel auch nicht.
gehen wir von der Werbung zum Sonntag. Fangen wir mal. Oh, ich weiß gar nicht, was habe ich denn am meisten Lust? Darauf nicht.
Auf nichts ist auf nichts. Was ist denn mit dir los? Dann lass es doch sein.
Ja, ich weite darauf nicht, weil ich gerade Paderborn Fürth gesehen habe.
Dann machen wir aber einfach mal das. Das
Sehr schön.
Ja, der letzte Strohhalm für Paderborn, um nach oben ranzukommen. Und sie gewinnen das Spiel auch mit 3 zu 2. Muslia macht den Auftakt mit einem Freistoß, den Schaffran gut hält. Und danach allerdings ist er machtlos bei einer Ecke, die auch Muslia wieder reinbringt. Humphries verlängert den Ball und Ron Schallenberg steht im Fünfer völlig frei. 1-0 für Paderborn. Geht zu dem Zeitpunkt auch in Ordnung. Ich meine, ist ein frühes Tor. Danach gibt's. Haben wir Videobeweis schon gehabt?
Ich glaube,
Also,
ich weiß, wie wir unsere Folge heute nennen.
ja, ich glaube auch.
Naja, also, der Videobeweis, der diese Woche noch nicht so oft zum Einsatz kam, Armindo Sieb, ich finde, Armindo Sieb taucht 90 Minuten in einem Spiel nicht auf, aber er hat immer eine Minute und macht dann das Tor. Also der ist wirklich non-existent bis zu seinem Tor und dann ist er wieder non-existent. Scheißegal, er macht das vermeintliche 1 zu 1, das zurückgenommen wird wegen Foul.
Ja, von Rögotta im Mittelfeld. Und zwar soll Rögotta Klefisch da gefoult haben. Er trifft ihn da. Aber das ist vielleicht, also weiß ich jetzt nicht, ob das unbedingt foul ist. Das ist natürlich auch wieder das Super-Slow-Mo-Phänomen.
Ja,
Wo natürlich alles wieder.
da haben wir echt Glück, dass Kleefisch noch lebt. Wenn er super
Ja,
slow mal.
das ist auch ein guter Titel,
Ja.
finde ich. Das Super-Slow-Mo-Phänomen.
ja, also da haben wir echt Glück, dass Kleefisch da noch seine Karriere weiterspielen konnte.
Ja, er hat die Attacke überlebt.
Die Attacke. Ach Mann.
Das geht gegen die Gesundheit des Spielers, also
Da geht
absolut.
Gewalt. Gegen die. Wie war das? Die Würde des Menschen oder so? Von Uli
Ja,
Hoeneß damals?
das ist nicht nur die Würde, das ist auch
Die
die
Gesundheit.
Gesundheit allgemein, gegen die das da geht.
Ja.
Das Tor wird zurückgenommen. Ja, vielleicht kann man das zurücknehmen. Ich bin auch der Meinung, muss man nicht unbedingt. Ja, zweite Halbzeit, also damit ist auch die erste Halbzeit abgeschlossen. Und in der zweiten Halbzeit geht es dann weiter mit einem Muslia-Freistoß. Und diesmal hält Schafran den nicht ganz so gut. Hat da ein bisschen Flutschfinger und der Ball, ja, geht halt ins Tor.
Jo.
Ja, steht halt 2-0. Es ist halt ärgerlich, so ein Ding, ne? Das.
Es ist halt schade. Also, das ist so ein Ding, das passiert dem Torwart ganz gerne mal. Du siehst so einen lockeren Ball, denkst dir, den fange ich, und du bist aber im Kopf schon eine Sache weiter. So, weißt du, wo werfe ich den jetzt hin? Kann ich den schnell machen? Und genau da finde ich.
Grüße gehen raus nach Dortmund.
Ja, genau. So, und dadurch vergisst du die eigentliche Aktion, dadurch geht er rein. Gut, naja. Man muss auch sagen, Paderborn in der 76. Minute dann noch mit dem 3:0, weil er führt hinten aufmacht, Conte dann alleine vor Schaffran, überlupft ihn überragend, macht er gut, und dann, ja, denkt Paderborn, wir machen jetzt erstmal nichts mehr, wissen sie auch eigentlich nicht. In der 82. Minute ist dann Regota mit dem Schuss, den Lute, war Lute im Tor?
Lute
Vergesse ich
spielt bei
immer.
Lautern. Hut.
Naja, nicht Lute, Hut,
Yannick
genau.
Hut. Yannick Hut. Gehe ich mal von aus. Ich guck mal schnell nach, nicht, dass wir hier Blödsinn erzählen.
Naja, ich kann die Torhüter aber nicht von Paderborn auseinanderhalten. Es gibt nämlich Hut und
Ja,
Lute.
Hut, Hut. Ne, auf der Bank war Böwing. Böwing, ist das ein Niederländer oder? Er ist
Kollege
Niederländer.
nicht. Ja, gut. Gut, abgefälschter Schuss, muss man sagen, schwer zu halten. Weil da kriegt ja noch, also wäre eigentlich ins linke Eck gegangen, dann geht er irgendwie ins rechte. Lässt ihn klatschen, Abiyama dann im Nachgang 3:1, und in der 87. Minute ist dann nochmal Regota mit einem schönen Solo, wo er dann auch ein bisschen Glück hat, um 3:2. Ich habe mir aufgeschrieben, an sich war das ein sehr ungefährdeter Sieg für Paderborn, trotz der zwei Gegentore. Hinten raus waren sie aber dann doch ein bisschen zu schläfrig.
Ich weiß gar nicht. Also erstmal möchte ich hier nochmal Gotha loben. Also ich weiß nicht, wo Fürth stehen würde, wenn die diesen Spieler nicht hätten. Der ist ja mit meiner Meinung nach mit Abstand der überragende Spieler in diesem Kader. Und
Ja,
ist
ist er.
jedes Spiel der auffälligste Mann.
Hannover hatte sich ja am Saisonbeginn nach Regota und Nielsen erkundigt, wollten eigentlich beide haben. Und Fürth meinte, glaube ich, nur einer von beiden. Und dass man sich dann für Nielsen entschieden hat, weiß ich nicht.
Also Nielsen ist kein schlechter Spieler, aber Rigotta
Aber
ist
wenn
halt ein sehr
du
guter
Rigota
Spieler.
kannst, eben.
Ja, ich würde noch erwähnen, Fürth mit einer Doppelchance am Ende, wo Hut zweimal oder einmal gut hält gegen Michalski und Ache per Fallrückzieher. Der Ball geht dann aber vorbei. Und dann, ja, gewinnt Paderborn das Spiel. Ich muss sagen, also Fürth hat unglaublich intensiv gespielt. Die sind 122 Kilometer gelaufen. Ist doch schon sehr viel. Paderborn mit 116 Kilometer zum Vergleich. Und auch das ist nicht wenig. Und sie haben auch mehr XG, also 1,4 zu 2,06 XG. Von daher ist das vielleicht auch ein glücklicher Sieg für Paderborn.
Allgemein muss man aber auch sagen, dass Paderborn in der letzten Phase jetzt nicht überragend war, sage ich mal. Also verloren gegen Regensburg, unentschieden gegen Magdeburg, gut, gegen Pauli verlieren, naja, und gegen
Verliert
Kiel
jeder.
unentschieden. Also, ja,
Wer
ich
kommt denn da jetzt
glaube,
nächste Woche? Darmstadt. Oh
Darmstadt,
ja,
und dann
okay, ist
kommt
ja einfach.
Rostock.
Ja gut,
Ja,
Rostock
das.
müssen sie schlagen. Also zu Hause gegen Hansa. Tut mir leid, das musst du gewinnen, wenn du noch irgendwie Ambitionen hast. Du musst auch gegen Darmstadt nächste Woche gewinnen, wenn du ranrutschen willst.
Ja. Würde ich sagen, von ranrutschen kommen wir zu rausrutschen. Und der Arminia Bielefeld rutscht immer weiter aus den Abstiegsrängen raus. Findest du die Überleitung?
Finde ich grundsolide.
Sehr gut. In der 11. Minute ist es Jeckel, der nach Hereingabe so ein bisschen Ping-Pong im Strafraum, und Jeckel steht dann da alleine vorm Tor. Also, ich sag mal, ein Bielefelder Tor, was Kiel mit sehr freundlicher Mithilfe begleitet. Hallo?
Ja, bin da.
Achso.
Lass dich nicht irritieren von
Ja,
mir.
gut.
Ich übernehme einfach mal. Okugawa dann
Okay.
oder Bielefeld allgemein sehr stark unterwegs am Anfang. Okugawa mit einem richtig guten Pass auf Klos, der dann aus ja, so 10 Meter halbrechte Position aufs Tor schießt und Himmelmann hält den echt gut. Also da hätte es schon 2-0 stehen können. Danach gab es noch eine Aktion, wo Klos erneut zum Schuss kommt. Den Ball fischt Himmelmann auch wieder aus dem Winkel, muss man ja schon fast sagen. Und ja, dann fällt das 0-2 in der 29. Minute überfällig. Okugawa, der ein richtig starkes Spiel gemacht hat, mit einem Traumpass auf Robin Hack und der ist frei durch. Bleibt cool vor Robin Himmelmann und es steht 2-0 und das ist so verdient.
Das ist super verdient. Also, was du gerade über Gotha und Fürth gesagt hast, würde ich einfach mal über Himmelmann und Thiel gerade sagen. Weil der Mann, auch wenn sie jetzt verloren
Himmelmann?
haben, ja, Himmelmann, wie viel er rausholt, gegen Hamburg schon ein Brettspiel gehabt, jetzt
Ja
gegen
gut, das stimmt,
Bielefeld
das
das
stimmt.
Spiel lange offen gehalten.
Er hat halt
Also,
wenig, wenig davor gespielt, aber
ja,
ja, er macht einen
klar,
guten
aber
Job.
der macht gerade einen richtig guten Job. Dann ist es in der 32. Minute Günther, der einen kompletten Aussetzer hat, den Ball an Holtby verliert, der legt ihn dann rüber zu Skripski. Und dann steht es 2:1. Und in der 55. Minute ist es dann Okugawa, der zum Tanz bittet. Und die ganze Kieler Abwehr, ich wollte gerade sagen, schlafen schickt, aber sie hat ja eigentlich schon das ganze Spiel geschlafen, deswegen wollen nicht einkaufen.
Einkaufen.
Einkaufen. Also das war
Fisch kaufen.
wirklich Fisch kaufen. Fisch kaufen.
Wir haben euch was mitgebracht. Fisch, Fisch, Fisch.
Fisch, Fisch, Fisch. Nee, das war ein extrem starkes Tor. Ich weiß nicht, ob Himmelmann den da halten kann. Also gerade gelobt, aber der hat ja nicht so viel
Na,
Tempo
den kann er
irgendwie. Der,
nicht.
ja, aber der sah so
Halt.
langsam aus in der Wiederholung.
Ja, der war nicht sonderlich hart, aber ah, der ist verdeckt, dann schießt er noch irgendein Kieler durch die Beine, glaube ich, oder so. Das ist so genau in die Ecke, will ich ihm jetzt nicht ankreiden. Muss den Stürmer loben, wie bei Pick vorhin.
Ja, stimmt,
So würde ich
okay.
das sehen.
Loben wir Okugawa, der an sich auch ein sehr starkes Spiel gemacht hat und vielen Aktionen dabei war. Und dann gibt es so wieder dieses Bielefeld-Phänomen. Zwei Tore Führung und dann kommt nichts mehr. Und das muss man hier auch sagen. Es ist dann in der 67. Minute Fridtjonsson per Kopf zum Anschlusstreffer für Kiel. Und danach hat Kiel auch zwar nicht mehr die größte Chance, ich glaube, eine Chance hatten sie noch. Aber
Ja.
von Bielefeld kam da auch nicht mehr so viel.
Nee, also Kiel hatte noch die eine Chance durch Oggi Fried am Ende, die ja halt noch, also das war eine Willensverteidigung, sich am Ende noch reinzuwerfen. Ja, deshalb, ja, gewinnen sie das Spiel auch. Für Kiel ist es eine kleine Krise. Sie haben jetzt 5-mal in Folge nicht gewonnen, haben aber genug Polster mit 34 Punkten, da mache ich mir keine Gedanken. Für Bielefeld ist es sau wichtig. Jetzt haben sie 28, jetzt sind sie ein bisschen oben auf da unten. Bisschen Vorsprung vor den ganz miesen Plätzen, sage ich mal. Und ja, Trainereffekt ist geglückt, würde ich sagen, der Trainerwechsel.
Würde
Das
ich
wäre
auch
mein
sagen.
Take zu Bielefeld. Nächste Woche, ich guck nochmal, wo es nächste Woche hingeht. Moment, ich hab's gleich. Bielefeld nächste Woche zu Hause gegen Düsseldorf. Und die Kieler spielen beim FC Hansa Rostock. Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt auch hin. Mann, jetzt habe ich diese Überleitung. Ich wollte die Fischüberleitung nehmen, aber egal.
Na gut. Dann nehmen wir jetzt die von dir langweiligere Überleitung. Und
Der hat
gehen
sich halt
dann.
angeboten. Der FC Hansa Rostock hat dem ersten FC Magdeburg Fisch, Fisch, Fisch mitgebracht.
Ja, und Magdeburg, der revanchiert sich mit drei Toren. Und man muss auch sagen, es geht absolut so. Also, es ist ein absolut verdienter Sieg für Magdeburg. In der 29. ist es Condé mit dem, ich glaube, ersten Saisontor oder erstes Zweitligator. Also, egalisiert sich ja. Nach sehr, sehr freundlicher Mithilfe von Malone, der erstmal den Torhüter den Ball nicht nehmen lässt und dann den Ball noch abfälscht. Ja, gut, wenn es nicht läuft bei einer Truppe, dann aber auch richtig. So auch in der, also dazwischen gab es noch eine Chance für Hansa. So, da sind wir wieder aufgrund von Internetproblemen meinerseits. Ich habe nämlich für nur 2 Stunden gezahlt und dachte, wir kriegen das hin, aber wir sind jetzt schon ein bisschen länger drin, deswegen musste ich hier gerade nochmal mir WLAN kaufen. Wir waren stehen geblieben beim 1:0.
1-0 für Magdeburg mit der großen Mithilfe von Ryan Malone, der zweimal erst den Ball weg oder unkontrolliert wegschlägt und ihn dann nochmal abfälscht. Und ja, das war auch schon die erste Halbzeit im Prinzip. Ein paar Statistiken zur Einordnung: 12:2 Torschüsse für die Heimseite und 70% Ballbesitz, plus 70% Ballbesitz, also aufwärts noch. Das ist eine Katastrophenhälfte von Hansa und es wird auch nicht besser. Weil, ja, John Verhoek denkt sich so, ich habe auch keine Lust mehr hier. Ich hole mir mal gelb-rot ab gegen Daniel Heber im Zweikampf im Mittelfeld, völlig unnötig. Holt er den Ellbogen
Was auch
raus.
völlig okay
Ja, es ist gelb-rot, also es ist gelb, er hat schon gelb.
geht. Ja.
Absolut berechtigt, die gelb-rote Karte. Und ja, dann in Unterzahl sind es einfach chancenlos.
Ja.
Das 2-0 macht dann Checker, der den Ball von Elhan Kuri bekommt und den Ball, ja, an Kolke da vorbeischiebt zum 2-0 und ja, dann gibt es eigentlich nur noch zwei Szenen. Einmal Pröger auf der anderen Seite, der den Außenpfosten trifft. Das hat natürlich auch Pech dabei, passt ins Gesamtbild für Hansa. Und das 3-0 macht dann wieder Checker, der mit dem Haken nach innen zieht und den Ball dann unten links ins Netz befördert. Hat er sehr gut gemacht, fand ich. Und am Ende steht da auch ein hochverdienter Sieg für Magdeburg.
Ja, muss man wirklich sagen. Rostock 5 von 6 Spielen jetzt verloren in Folge. Trainerwechsel hatten sie doch schon, oder?
Sind mit Jens Hertel reingegangen, dann Patrick Löckner. Und jetzt haben sie ja Alois Schwarz. Also es war ja noch das Trainerdebüt, das haben wir gar
Genau.
nicht erwähnt. Das ist mal
Naja.
richtig nach hinten
Ja, das
losgegangen.
war. Ich wollte auch gerade sagen, das war ein Trainerdebüt, was auch nicht viel Mut macht. Und ja, es geht auch. Obwohl Rostock ist jetzt zu Hause gegen Kiel dran und dann gegen Paderborn auswärts. Wenn ich mir vorstellen könnte, dass Rostock da gewinnt, dann wäre es Kiel, weil Kiel auch gerade in keiner guten Verfassung ist. Natürlich Rostock jetzt auch nicht. Und Rostock ist auch nur. Au, Rostock ist reingerutscht.
Rostock ist 17. Also die haben jetzt,
Ja.
Kacke ist richtig am Dampfen. Also sie haben 21 Tore nur geschossen. Das war ja schon ein Problem, was wir in der Winterpause ausgemacht hatten. Und sie haben es nicht geschafft, da
Ja.
irgendwie nachzulegen oder zu verbessern oder irgendwas umzustellen. Sind immer noch die schlechteste Offensive. Also ein Tor hinter
Wie
Nürnberg.
viele Tore haben sie in der Hinrunde
In der
geschossen?
Hinrunde waren es, glaube ich, so 17 oder 16 oder so. Oder 18. Also wenig. Und es sind auch nicht viele dazugekommen, das muss
Ja.
man mal so sagen.
Nee, man hat drei Tore aus den letzten 6 Spielen und dabei hat man, kurz mal rechnen, 14 Gegentore bekommen. Und 3 zu 14 in die Rückrunde zu starten, ja.
Ja, also, böse Zungen behaupten, wir hätten es kommen sehen. Ja. Es ist wohl
Ja.
auch so gekommen, wie wir es gedacht hatten. Ja, ist natürlich problematisch für die Rostocker. Ja, Programm haben wir da abgehakt. Da würde ich eigentlich mal Magdeburg loben wollen, weil das habe ich nicht kommen sehen, dass die sich da so befreien. Ich dachte, die wären bis
Ich
zum
auch
Ende da
nicht.
unten dabei. Sind auch noch nicht raus, aber sie haben 31 Punkte jetzt. Sind 5 vor Regensburg, vor Platz 16. Und jetzt in den letzten Spielen absolut solide gepunktet. Auswärtssieg gegen Kiel, dann gegen Paderborn Punkt. Jetzt wieder Rostock geschlagen. Eins habe ich, glaube ich,
Und
noch
man muss
vergessen.
sagen, die nächsten 3 Spiele für Magdeburg werden jetzt absolut entscheidend. Und dann, nach diesen 3 Spielen, je nachdem natürlich, wie man punktet, könnte man schon aus den Abstiegsrängen oder absolut aus dieser Abstiegsangst raus sein, weil man spielt jetzt gegen Regensburg auswärts, heim gegen Sandhausen und dann gegen Braunschweig. Also drei, ja, immer noch direkte Konkurrenten. Wenn man die da weghalten kann, ist das natürlich erstmal ganz stark, weil danach wird das Programm nicht leichter mit Hamburg und Heidenheim. Also da müsste man natürlich im besten Fall 9 Punkte holen. Das könnte man auch fast
Wobei
zutrauen.
ich auch sage,
Aber ich denke
wo ich auch
mal,
sage,
ja.
mit 6 Punkten, also sag mal, du gewinnst zwei aus den dreien, wobei ich natürlich auf die ersten beiden hoffe und dann Niederlage in Braunschweig. Aber dann hast du auch immer noch 37 Punkte mit noch 5 Spielen zu gehen. Und die unten, also Sandhausen, Hansa, Regensburg und ja, ich würde die Eintracht damit reinnehmen. Die machen nicht so den Eindruck, als würden sie den Superlauf jetzt noch starten. Und dann hast du mit 37 Punkten, also da muss schon sehr viel schief gehen, dass du dann noch hinten reinrutscht. Von daher sieht es da ganz gut aus.
Ja, eben. Ja.
Wir haben es geschafft, würde ich
Hast du
sagen.
noch was?
Ja, tippen.
Wir haben es geschafft.
Tippen.
Ja, stimmt. Oh, tippen, stimmt.
Ich mache mal ein bisschen
Ja,
im Schnelldurchlauf.
ich bin gar nicht mehr im Dings drin. Weißt du, man hat die ganze Zeit so, man konnte alles, und jetzt muss man erstmal wieder reinfinden nach dieser einwöchigen Pause.
Ja, vor allem bei dir ist ja sehr viel passiert, würde ich mal behaupten.
Ja, stimmt.
Okay.
Nee, Freitag, es gibt ja diesmal kein Freitagsspiel, muss man sagen, wegen Karfreitag. Deswegen 4 Samstags- und 5 Sonntagsspiele. Bist du bereit,
Ich bin bereit.
um deine Tipps wieder wahr werden zu lassen?
Natürlich. Wir fangen an mit dem HSV gegen den HSV. Was tippst du da? Ich sage 2-1 für Hamburg. Ich kann für den HSV sagen, aber ja.
Natürlich. Ich habe 2-0.
2-0. Ja, ich glaube, Hamburg ist mal wieder dran. Ich glaube, die haben
Ja.
jetzt die Zeichen erkannt und die müssten jetzt auch wieder gewinnen. Sonst wird das wieder sehr haarig.
Das
Das nächste
stimmt.
Spiel ist Nürnberg gegen den KSC. Ja, also Nürnberg hat ja jetzt auch, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, gestern im Pokal gegen Stuttgart ganz ordentlich mitgehalten. Ich glaube auch, dass sie gegen Karlsruhe was holen können. Ich sage 1-1, weil Karlsruhe auch sehr gut drauf ist.
Ich tippe auf Sieg Nürnberg mit 1 zu 0. Einfach weil ich glaube, dass Nürnberg einfach, die sind eine Heimmacht geworden. Also da heim gegen Nürnberg zu spielen, ist schon nicht einfach.
Dann das aus meiner Sicht für mich wichtigste Spiel oder für uns Eintracht gegen Kaiserslautern. Oh ja, das ist natürlich wieder ganz schwer. Also aus Fansicht gewinnen wir 1-0. Lautern, ja, also jetzt natürlich ein bisschen im Aufwind durch das Heidenheim-Spiel, aber jetzt auch nicht in allerbester Verfassung. Ich hoffe so ein bisschen drauf, dass die Spannung ein bisschen abbaut, jetzt wo sie 40 Punkte haben. Ich sag, wir gewinnen 1-0.
Ja. Ich hätte für Lautern getippt, wären sie jetzt noch nicht in den 40 Punkten. Daher bleibe ich natürlich meinem Tipp treu und tippe absolut nicht subjektiv, objektiv, sondern absolut subjektiv. Ich gehe mit einem 1-0-Sieg für Braunschweig auch mit, ne?
Ja,
Brauchst du auch?
dann,
Ja, gut.
dann das Sky Heidenheim Topspiel der Woche, 20:30 Uhr, Heidenheim gegen den FC St. Pauli.
In deinem Top-Spiel
Und ich glaube, St. Pauli wird zum ersten Mal Punkte lassen. Ich sage ein 2:2 mal wieder für Heidenheim. Aber ich sage, Pauli lässt das erste Mal Punkte liegen.
die Kiezkicker punkten weiter und deswegen sage ich 1 zu 2.
Okay. Dann Bielefeld gegen Düsseldorf. Ich mach's kurz. 2-1 Bielefeld. Düsseldorf auswärts immer so, naja, unterwegs und Bielefeld gerade gut.
Ich sag 2-0.
Okay. Darmstadt gegen Paderborn. Boah, ist schwer, ich sag.
1-0 Darmstadt.
Ja.
1-0 Darmstadt.
Ja, da gehe ich, glaube ich, sogar mit. Darmstadt gewinnt irgendwie jetzt. Ich glaube, Darmstadt setzt sich jetzt entscheidend ab.
Naja,
Dann haben
Philipp
wir,
Tietz macht mal wieder ein.
jo. Dann haben wir das Nordduell Hansa Rostock gegen den Kieler Sportverein Holstein. 1-1. Ich glaube 1-1. Kiel ist irgendwie, mit Kiel kannst du nicht wirklich rechnen. Mit Rostock eigentlich auch nicht, aber ich glaube, die werden sich hier nochmal zusammenreißen und dann einen Punkt holen.
Ich weiß es nicht. Das ist echt schwer. Ich gehe mit Kiel und einem 1 zu 2, weil ich glaube, dass Rostock an Himmelmann verzweifelt.
Okay.
Wahrscheinlich gewinnt jetzt Rostock, weil Himmelmann ganz fatalen Fehler macht. Aber dann ist es so.
Jo. Dann haben wir einen weiteren Ja, fast schon Klassiker. Zweitliga-Klassiker kann man es ja schon fast nennen. Sandhausen gegen die Spielvereinigung Fürth. 0:2 für Fürth.
Ich wollte gerade sagen, da kannst du aber auch ganz stark von ausgehen, dass das absolut kein Leckerbissen wird.
Ne, wir spielen ja im Hartwald, da geht das auch nicht.
Oh, stimmt. Ich spiele im Hartwald. Ich nehme 1-1.
Okay.
Wird so ein schönes, nach 20 Minuten steht es 1-1 und dann passiert nichts mehr.
Alles klar. Dann haben wir noch das letzte Spiel, Jahn Regensburg gegen FCM. Magdeburg gewinnt 2:1 und damit ja, feiern sie noch nicht den Klassenerhalt, aber es sieht dann schon sehr gut aus.
Ich gehe 3-1 Magdeburg, weil ich einfach glaube, dass die die Leistung jetzt vielleicht bestätigen können. Natürlich müssen sie jetzt wahrscheinlich wieder nicht den Umschaltfußball spielen, sondern wieder auf Ballbesitz. Das funktioniert ja immer nicht so gut. Aber dennoch glaube ich an den Sieg für Magdeburg und damit sind wir auch durch.
Jo, wir sind
Für
durch.
heute.
Ich hoffe, tontechnisch ist alles okay. Jetzt hatten wir einmal eine Unterbrechung am Ende, aber ich denke mal, dass man sich's anhören kann, hoffe ich zumindest. Und dann sage ich schon
Ja,
mal,
ich.
wenn es euch gefallen hat, gebt dem Ganzen eine Bewertung, empfehlt uns weiter, schreibt uns. Ja, wenn ihr bis hierhin gehört habt, wisst ihr auch wo. Und dann, ja, verabschiede ich mich und lasse dir nochmal das letzte Wort.
Insta und Twitter sind verlinkt in den Shownotes. Und ja, ich hoffe einfach, dass es nicht zum Alltag wird, dass ich in irgendwelchen Internetcafés WLAN sein muss und dass hier so eine Lautstärke herrscht, sondern dass ich auch irgendwie mal etwas privaten Raum habe. Je nachdem, wie die nächsten Wochen so laufen, wird man natürlich mal hören. Vielleicht wird auch mal was ausfallen. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Dennoch hoffe ich, dass es euch gefallen hat und ich wünsche sonnige Grüße ins kalte Deutschland. Und
Jo.
damit sage ich Tschüssi.
Ciao.